Ich möchte anfangen. Stell dir vor, du überlegst dir, es wäre gut, ja, Neujahrsvorsatz, irgendwie mehr Sport, man muss sich mehr bewegen. Wir sind hier an der Lahn wunderschön gelegen, ich könnte rudern gehen. Und gucke, was gibt es da für einen Ruderverein, Mitgliedsbeitrag, ja okay, kriege ich hin. Schön, kann ich in freier Natur rudern und du fängst da an und dann merkst du, es geht gar nicht nur ums Rudern. Dass in so einem Verein ist, wirst du dann sehr freundlich eingeladen zu Arbeitseinsätzen. Ja, gerade im Winter müssen die Boote dann abgeschmirgelt werden und auf Vordermann gebracht werden und der Bootsschuppen aufgeräumt werden. Dann gibt es Vereinssitzungen. Ja, man will dich als Beisitzer haben. Dann gibt es das Sommerfest, was geplant werden muss. Und dann steht schon die Weihnachtsfeier vor der Tür. Und du denkst, ich wollte doch eigentlich einfach rudern. Und es wird irgendwie alles auf einmal viel komplizierter und viel voller. Was ist denn hier eigentlich los? Ich habe mich gefragt, ob mancher sich so fühlt, wenn es auch um den Weg mit Jesus geht. Ja, du hast dein Leben, da ist viel los. Du hast deine Familie, du hast Arbeit, ja, oder setze Uni ein oder was auch immer. Du hast Freunde, du hast vielleicht noch Hobbys, du hast dein Haus oder deine Wohnung, um die du dich kümmern musst. Du musst deine Finanzen irgendwie in Schuss halten. Und dann kommt Jesus. Oder du kommst zu Jesus, er kommt zu dir. Und der will da auch noch rein. Und der will auch noch was von dir. Und der sagt, du lernst ja, ich soll Zeit mit Jesus verbringen. Das ist gut für mich. Zeit im Gebet und im Bibellesen zu haben. Es ist hilfreich, Zeit im Gottesdienst zu verbringen mit anderen Christen. Dann werde ich zu einer Kleingruppe eingeladen. Dann geht es darum, dass ich auch noch mitarbeite. Und ich denke, was soll ich denn noch alles tun? Ich hatte doch vorher schon eigentlich 100% meines Lebens gefüllt. Und jetzt kommt da noch ganz viel on top. Wie soll denn das gehen? Was wollt ihr alle von mir? Und Jesus ist da ziemlich klar. Dafür liebe ich Jesus. Er redet ja nicht um heißen Brei rum. Wenn du ihn fragst, was willst du eigentlich von mir? Gibt er dir eine klare Antwort. Er sagt, ich will dein Herz. Ich will dich. Und ich will dein ganzes Leben. Also, es geht nicht darum, dass der, ja, denk dir so eine Tortengrafik oder eben einen echten Kuchen, keine Grafik, das Tortenstück, was Jesus kriegt, soll nicht ein bisschen größer werden und dann kriegen die anderen halt alle ein bisschen weniger. Sondern es geht darum, dass Jesus die ganze Torte kriegt, dass er alles durchdringt, dass er in deinem ganzen Leben ist. Nicht ein größeres Tortenstück, sondern die ganze Torte. Und wir wollen hören, was Jesus selbst dazu sagt. Und ich möchte einige Verse lesen aus dem Lukas-Evangelium, aus Lukas 14, ab Vers 25. Lukas 14, ab Vers 25 bis 33 lese ich. Da heißt es ging aber eine große Menge mit ihm. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht ausführen. Oder welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000. Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist, und bittet um Frieden. So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Jesus hat die Angewohnheit, wenn man ihn was fragt, dass er eine Antwort gibt. Nicht immer die Antwort, die man gerade hören wollte oder die man sich gedacht hat. Es sind klare Worte. Wir wollen uns das ein bisschen anschauen, was er hier sagt, und gehen einfach mal so der Reihe nach durch und ja, schauen, was hat das ist. Ich hoffe, euch provoziert das, was Jesus hier sagt. Ich hoffe, ihr sagt nicht, ach ja, kenne ich schon. Aber es geht erstmal los damit, mit der Szene, in der wir sind. Da ist Jesus unterwegs. Und es heißt, es ging aber eine große Menge mit ihm. Die Mengen laufen ihm nach. Er hat großen Zulauf. Und ich habe gelernt, es ist leichter, eine Menschenmenge zu versammeln, als sie dann zu halten. Ja, erstmal ein paar Leute zusammentrommeln, das ist relativ leicht. Und Psychologen und Marketingfachleute beschäftigen sich dann damit, wie bringt man Leute dazu, dass sie dann auch bleiben, also Kundenbasis halten oder so. Und die Tendenz, wenn man so in Richtung Massenbewegung ist, dass man sagt, okay, jetzt müssen wir vielleicht mit den Ansprüchen ein bisschen runtergehen. Also Kaiser Konstantin, ja, Christentum wird tolerierte Religion, kurz danach Staatsreligion im Römischen Reich im 4. Jahrhundert, gesagt, okay, jetzt müssen wir das ein bisschen leichter verdaulich machen, wenn wir jetzt hier Massenkirche werden. Wir gehen mit den Ansprüchen runter. Wenn die Massen anfangen, Jesus zu folgen, hast du das Gefühl, er geht mit den Ansprüchen hoch. Er dreht nochmal an der Schraube. Psychologisch, Jesus, willst du alle vergraulen? Lass sie doch jetzt erstmal hier andocken und dann kann man ja in Ruhe nochmal reden und so weiter. Nee, der gibt den voll auf die 12. Ja, als die Leute anfangen, im Johannesevangelium sich von ihm abzuwenden, Johannes 6, steht er am Ende noch mit seinem kleinen Jüngerkreis und erinnert ihr euch, was er zu ihnen sagt? Also Petrus, Johannes, Jakobus, also wenigstens ihr müsst doch jetzt bleiben. Wollt ihr auch weggehen? Na, da, alles freiwillig hier, keiner festgehalten, er knetet nicht irgendwelche Seelen. Also, die Mengen folgen ihm und er lässt sich überhaupt nicht daran hindern, Klartext zu reden. Merken wir ja dann gleich. Übrigens, dann haben Religionssoziologen inzwischen erforscht, dass Gruppen, die höhere Ansprüche stellen oder klarere Kante geben, oft attraktiver sind als die, die so liberal sind, dass man gar nicht weiß, was die wollen. Also das ist die andere Seite. Aber dann sagt Jesus, was er sagt. Wenn jemand zu mir kommt, Vers 26, und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Was ist denn jetzt los? Ja, da finde ich es normal, wenn man darüber stolpert. Und da merke ich wieder, wie wichtig es ist, dass wir die ganze Bibel lesen. Ne, wenn einer sagt, hier, ich habe ein Wort vom Herrn für dich, du sollst deinen Vater hassen und das nimmst das isoliert, das wird ein bisschen schief gehen. Mancher sagt, ja, mache ich sowieso oder so. Das ist nicht der Punkt. Also, wir gucken ja, wer redet denn hier? Hier ist ja nicht irgendwelche allgemeinen Weisheitslehren, sondern hier spricht Jesus. Und Jesus fordert uns heraus, aber widerspricht sich ja nicht selbst in dem, was er sagt. Und das ist gut, wenn wir wissen, wie er sonst auftritt und dann trotzdem natürlich ernst nehmen, was er hier sagt. Ja, also, er hatte hier nicht einen schlechten Tag, sondern er weiß genau, was er tut. Wichtig dabei ist, und das können wir dann gucken, wie die Sprache gebraucht wird, es geht hier nicht um tiefe Emotionen. Also du sollst deine Eltern verabscheuen oder so, das sagt er nicht. Sondern es geht eigentlich darum, was ist die oberste Priorität. Es gibt ein ganz gutes Beispiel, wie Jesus das sich diese Formulierung benutzt, in Kapitel 16, auch bei Lukas, da spricht er vom Geld. Vers 13, kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, dem Götzen Geld. Und du denkst ja, okay, warum muss ich den einen hassen? Wer zwingt mich dazu? Es geht darum, was wählst du? Also wendest du dich dem einen zu, dann wendest du dich automatisch dem anderen ab. Ja, du kannst nicht, Elia sagt zu Israel, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ja, also entweder Gott oder Baal. Entscheidet euch mal. Darum geht es. Was bekommt die oberste Priorität in deinem Leben? Der erste Platz wird nur einmal vergeben. Darum geht es, ja? Also, wem gehört deine erste Liebe? Der erste Platz wird nur einmal vergeben. Ich habe das schon mal auch erzählt, als Deiner und ich frisch verliebt waren, haben wir uns manchmal ganz romantisch gesagt, gegenseitig, du bist die Nummer zwei für mich. Ja, muss man auch wieder verstehen, wie es gemeint ist und den Kontext haben. Aber das war uns wichtig, dass das klar ist, von Anfang an. Dass wir in aller Verliebtheit nicht vergessen, wer unser König ist. Und wir haben unsere erste Liebe gehört und auch unsere ewige Liebe. Ja? Wir werden nicht in Ewigkeit füreinander da sein, aber wir werden in Ewigkeit mit Jesus zusammen sein. Wem gehört deine erste Liebe? Und das heißt nicht, dass man alle anderen ablehnt. Und da, ja, wir haben das Gebot, die Eltern zu ehren. Wir sind dazu gerufen, einander zu lieben, natürlich, sogar unsere Feinde zu lieben. Aber es geht darum, was ist, wenn du dich entscheiden müsstest? Das musst du nicht immer, Gott sei Dank. Aber es gibt solche Situationen. Also, die erste Gemeinde, von der heißt es, habt ihr neulich mit Matthias drüber gesprochen, sie waren beliebt beim ganzen Volk. Und das ist ja super, wenn es so ist. Und sie hatten also nichts dafür getan, in dem Sinn, dass sie irgendwie faule Kompromisse gemacht haben. Aber die Menschen haben einfach da die Liebe gesehen, die am Werk war, und haben sich drüber gefreut. Und das ist super, wenn es so ist. Aber wenn sich das dreht und wenn du dich entscheiden musst, will ich die Anerkennung von Menschen behalten und riskiere dafür meine Anerkennung bei Gott? Oder bleibe ich Gott treu und riskiere dabei meine Anerkennung bei Menschen? Es gibt ja solche Situationen, ganz dramatische Weise. Wir haben von Peter da einiges gehört in Verfolgungssituationen, wo dir vielleicht die Pistole auf die Brust gesetzt wird und gesagt wird, was ist denn jetzt mit deinem Jesus? Wir waren jetzt auf Kirchenleitungsklausur im Hunsrück und da in der Nähe hat Pastor Paul Schneider gelebt. Er wurde dahin strafversetzt im Dritten Reich, weil er immer Klartext geredet hat. Und irgendwann haben sie ihn schon 35, 36 schon ins Konzentrationslager gesteckt. Und der Tillmann, der die Geschichte erzählte, sagte, ja, eigentlich war er hinter Gittern aus Papier. Denn er hätte nur unterschreiben müssen, ja, ich halte ab jetzt den Mund, dann hätten sie ihn laufen lassen. Aber er hat noch in Buchenwald hat er gepredigt, also durch die Gitterstäbe hindurchgerufen, bis sie ihn ermordet haben. Also manchmal ist es gar nicht so dramatisch, aber du merkst, okay, wenn ich jetzt hier klar mich zu Jesus bekenne, dann bin ich vielleicht unten durch bei den Leuten. Dann nehmen die mich nicht mehr für voll. Dann komme ich für den Posten oder für die Rolle nicht mehr in Frage. Oder auch in dieser Freundschaft wird es dann so nicht weitergehen, wenn ich wirklich Klartext rede. Und da ist die Frage, wen liebst du zuerst und zuletzt? Welche Liebe trägt durch? Es gibt Situationen, wo ich nur entweder Gott treu sein kann oder Menschen. Und dann haben wir hier klare Worte von Jesus, selbst wenn der Riss durch Familien geht. So, und dann gibt es Leute, die sagen, ja, okay, ich bin sowieso eher so ein Eigenbrötler und habe mit Verwandtschaft gar nicht so viel zu tun. Das fällt mir hier leicht, der Teil, weil mir die anderen eh egal sind. So einfach ist es dann nicht. Denn Jesus spricht ja weiter und sagt, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Und das Spannende, wenn Jesus das hier sagt, ist, zu dem Zeitpunkt wussten die noch nicht, dass das Kreuz ein christliches Symbol ist. Sie wussten noch nicht mal von Jesu Kreuzigung. Ich glaube, er hatte vielleicht schon angekündigt, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wo die erste Ankündigung bei Lukas ist, dass er leiden und sterben wird, aber das war nicht präsent. Und das Kreuz war eben nicht irgendein Symbol, nach dem Motto, ja klar, trage ich mein Kreuz, hier ist es, sondern es war einfach ein Mordinstrument. Es gab die symbolische Bedeutung, die kam erst noch. Steht ihr? Und einer, der sein Kreuz auf sich nimmt, der kommt nicht wieder. Das ist der Punkt. Denn die Hingerichteten, das kennen wir von Jesus, das war auch sonst üblich, die Hingerichteten haben ihr Kreuz oder einen Teil davon, vielleicht den Querbalken, selber zur Hinrichtungsstätte getragen. Noch um die Schikane noch, jetzt wirst du sowieso umgebracht, ist, aber um die Schikane noch größer zu machen. Und hier ist der Ruf auf einen Weg, ja, von dem es vielleicht keine Wiederkehr gibt. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, wenn Jesus einen Menschen ruft, ihm zu folgen, sagt er, komm und stirb mit mir. Und ich habe das neulich schon mal gesagt, wenn du Jesus angenommen hast und erst recht, wenn du das durch die Taufe dokumentiert hast, dann ist das eigentlich gelaufen. Ja, was ist die Taufe? Wir sagen, wir sind in der Taufe mit Christus gestorben, begraben. Deshalb legen wir die Leute rückwärts in die Lahn oder in welches Wasser auch immer, in dieses Wassergrab. Und wir stehen wieder auf, so wie Jesus auferstanden ist, zu einem neuen Leben. Aber mein altes Leben ist schon vorbei. Und das neue Leben, was ich habe, das ist das Leben, was ich in Jesus habe. Das ist nicht was irgendwie vielleicht drohen könnte, sondern das ist eigentlich das, was Christsein definiert. Christen sind nicht Leute, die irgendwelche religiösen Ideen haben oder irgendwelche Werte, was immer das ist, sondern die mit Jesus gestorben sind und mit ihm leben in einem neuen Leben. Und die praktische Anwendung, das ist ja erstmal irgendeine Symbolik vielleicht, die praktische Anwendung ist, also einem Toten kannst du relativ schwer wehtun. Ja? Den kannst du auch nicht mehr umbringen. Den kannst du auch nicht bedrohen. Wenn du das machst, dann, wenn du jetzt nicht mit mir redest, bringe ich dich um. Ja, also Entschuldigung, das ist vielleicht ein makabrer Scherz, aber der sagt ja, nach der Auferweckung von Lazarus heißt es ja dann, dass sie dann drohten, ihn umzubringen. Und ich kann mir vorstellen, wie Lazarus sagt, ja, okay, ich war auch schon mal tot, war jetzt auch nicht so schlimm. Das kann ihn auch nicht mehr schocken. Also, wenn du schon gestorben bist und dann lehnt dich jemand ab, oder ja, du erleidest Nachteile, weil du dich zu Jesus bekennst. Oder er ruft dich auf einen Weg, wo du deinen Lebensstil einschränken musst. Dass ich könnte eigentlich mit meiner Ausbildung oder ich könnte dicke Kohle machen, aber ich glaube, Jesus will, dass ich diesen Weg gehe, wo ich vielleicht immer, ja, wo es immer knapp sein wird. Oder er ruft mich bis irgendwo an irgendein Ende der Welt, ihm dort zu dienen. Eigentlich kann mich das nicht mehr schocken, wenn ich mit ihm doch schon gestorben bin. Was habe ich noch zu verlieren? Was habe ich noch zu verlieren? Ich weiß, dass das, ihr Lieben, ich weiß, dass das emotional, dass wir doch nicht immer sind. Aber wir wollen nicht unsere Fakten von unseren Emotionen bestimmen lassen, sondern wir wollen unsere Emotionen von den Fakten bestimmen lassen. Und das sind geistliche Fakten, von denen ich spreche. Wenn du zu Jesus gehörst, bist du mit ihm gestorben. Das ist die Grundentscheidung gefallen, auch wenn du auf eine Reise dich machst, wo du buchstäblich nicht zurückkommst. Und ich musste die Tage wieder denken an unsere Freundin Dani. Ich habe häufiger von ihr erzählt, die für Jesus nach Afghanistan gegangen ist. Als Dolmetscherin in einem Ärzteteam unterwegs war, in Nuristan im Osten. Und dieses ganze Team wurde von Militanten aufgehalten und sie wurden alle der Reihe nach erschossen. Und sie waren ein halbes Jahr vorher hier bei uns im Gottesdienst gewesen. Und ich hatte sie gefragt, was sagen eigentlich deine Eltern dazu, dass du jetzt in so ein Land gehst? Und sie sagt, ja, also die Eltern sind Christen, sie wissen, ich gehe für Jesus. Aber wir wissen auch immer, wenn wir uns verabschieden, kann sein, dass wir uns in dieser Welt nicht wiedersehen. Und das war dann wie, ja, klang wie eine Vorahnung natürlich. Und es geht ja weiter. Im letzten Jahr wurde in Afghanistan eine christliche Entwicklungshelferin, Simone Beck, ermordet. Und jetzt gerade vor einer Woche, vielleicht habt ihr es gehört, gab es einen Anschlag auf ein Hotel. Und ja, viele Menschen, auch eine 66-jährige Frau, Brigitte Weiser, die seit Jahren immer wieder als Krankenschwester in Süddeutschland gearbeitet, immer wenn sie genug Geld zusammen hatte, ist sie wieder nach Afghanistan, um den Ärmsten zu dienen mit der Liebe Jesu. Und sonst hat sie immer in irgendwelchen Gästehäusern gewohnt und ja, weil die Sicherheitslage so angespannt ist, ist sie jetzt in ein Hotel gegangen, weil sie dachte, da ist sie sicherer. Und da wurde sie ermordet. Und natürlich sind das Dinge, die uns traurig machen. Und natürlich schockt uns das, als wir den Anruf kriegten, die Dani ist tot. Natürlich macht dich das fertig, wenn das jemand ist, dem du nah bist, der dir nah war. Aber wisst ihr was, eigentlich ist es, wir sagen dann, das ist eine Tragödie. Und ich glaube, das ist nicht wahr. Ich glaube, es ist traurig, aber es ist nicht, versteht mich richtig, es ist nicht eine Tragödie, eine Katastrophe, wenn jemand sein Leben für Jesus gibt, für die Menschen, die er liebt. Das ist ein Nachhausekommen. Wenn ich sehe, wie viele Menschen, die vielleicht sogar Jesus kennen, ihr Leben dafür einsetzen, dass ihr Garten der schönste im ganzen Dorf ist und sie den geilsten Urlaub haben, den man haben kann und sie das Treppchen bei der Arbeit vielleicht noch zwei Stufen höher krabbeln oder niemand was Schlechtes über ihre Kinder denkt, weil die so artig und gut erzogen sind. Das ist eine Tragödie, ihr Lieben. Wenn wir die Ressourcen, die Gott uns gegeben hat, für Dinge aufbrauchen, ich sage nicht, dass man nicht Dinge genießen soll, aber aufbrauchen für ja, Gras, was morgen in den Ofen geworfen wird. Das ist eine Tragödie. Und das ist nicht das, wozu Jesus uns gerufen hat. Das ist nicht das, wofür Jesus gestorben ist. Dass wir ein bisschen besser schlafen und dann so weiterleben wie die Heiden. Könnt ihr das hören? Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du gestorben. Und dann ist dein Leben sein Leben. Und sein Leben ist dein Leben. Und dann bleib auf der Spur mit ihm. Jesus lockt Menschen nicht in eine schnelle Entscheidung, wie so ein Handyverkäufer. Sondern er sagt, jeder, der bei Trost ist, der überlegt sich das gut vorher. Ja, willst du mir wirklich nachfolgen? Überleg's dir nochmal. Ich höre das selten von Evangelisten, dass sie so reden. Aber Jesus redet so. Er sagt, wenn du was bauen willst, dann machst du vorher einen Kostenvoranschlag, guckst, ob du das überhaupt hinkriegst. Geht es nicht darum, kann ich das bezahlen? Kann ich das Leben mit Jesus bezahlen? Das kannst du nicht bezahlen. Das bezahlt er selbst mit seinem eigenen Leben. Aber bin ich bereit, den ganzen Weg zu gehen? Lasse ich mich da ganz drauf ein. Also wenn du dann doch in deinem Ruderverein bist, von dem ich am Anfang erzählt habe, und du willst das erste Mal mit dem Boot fahren und du stehst am Steg und setzt einen Fuß aufs Boot, ich weiß nicht, wer das kennt, und dann bewegt sich also Boote, die auf dem Wasser liegen, die haben ja die Eigenschaft, dass sie sich bewegen und die bewegen sich dann auch weg vom Land. Das ist, vielleicht fühlst du dich sicher dadurch, dass du einen Fuß noch an Land hast. Aber ich verspreche dir, das ist keine gute Position, in der du bist. Sondern du musst dich dann entscheiden. Bleibe ich am Land oder springe ich ganz in dieses Boot? Ja? Überschlag die Kosten und dann triff deine Entscheidung. Und dann ist noch dieses interessante Bild mit dem König, der in den Krieg zieht. Ist jetzt vielleicht nicht so in unserem Alltag drin. Ja, der überlegt vorher, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000. Wem begegne ich? Wir sagen, Jesus ist der Herr. Er ist der Allmächtige, das heißt, er ist der Stärkste. Jetzt nicht um den Teufel, der ist auch mächtig, aber Jesus ist allmächtig. Und ja, wenn du, hier ist die Frage, bist du bereit, Jesus zu widerstehen? Dich ihm entgegenzustellen? Oder sagst du, nein, ich möchte lieber auf seiner Seite sein, als ihn gegen mich zu haben? Auch das, also auch wenn ich mich für nichts entscheide, wenn ich mich entscheide, Jesus nicht nachzufolgen, werde ich einen Preis bezahlen müssen. Auch das gehört zur Wahrheit. Ich kann sagen, oh, das ist mir alles zu heiß, erzählt mir Storys von Afghanistan und sonst was. Geht ja auch nicht jeder nach Afghanistan, aber mein Leben verlieren. Wenn ich sage, nee, dann lasse ich das alles lieber, bin ich dadurch nicht aus dem Schneider. Weil es um eine Ewigkeit mit oder ohne Gott geht. Also ich kann nicht, das ist der Punkt, ich kann nicht neutral bleiben. Und wenn wir davon reden, Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen, ist das nicht eine Botschaft für ein paar Radikale oder für die Jugend oder für so, die ein bisschen abgefahren sind, die eben irgendwie mit YWAM durch die Welt ziehen oder irgendwelche verrückten Missionseinsätze machen oder so und die anderen bleiben schön gesittet in ihrer christlichen Existenz. So, die einen gehen halt ins Kloster und die anderen bleiben normal. Er sagt, nicht einige werden vielleicht sogar so krass sein, dass sie sich lossagen von allem, was sie haben. Aber lasst euch nicht von denen einschüchtern, so, ne? Die sind halt so drauf. Das ist nicht, was er sagt. Er sagt so auch, manche? Nein. Jeder unter euch. Ich habe im Griechischen nachgeguckt. Jeder bedeutet so viel wie alle. Jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Also wenn ich Jesus nachfolge, er lädt mich ein, ihm nachzufolgen, aber er lädt mich ein, ihm ganz nachzufolgen. Mit meinem ganzen Herzen. Alles, was ich habe. Also, was hatten wir vorhin? Meine Familie, meine Arbeit, meine Freunde, meine Hobbys, mein Haus oder Wohnung, meine Finanzen, sogar mein Auto. Das gehört alles schon längst Jesus, wenn ich ihm mein Leben gegeben habe. Und dann kann er auch drüber verfügen. Und meistens wird er einfach sagen, ja, ich will, dass du gut damit umgehst. Und so, manches will er vielleicht, dass ich es hergebe. Oder eintausche gegen was anderes. Aber ich werde nicht den Kürzeren ziehen dabei. Also, ich sage das nochmal, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn ich versuche, Jesus zu ergänzen zu meinem Leben, zu meinem laufenden Alltag, jetzt noch irgendwie Jesus on top, das wird nicht funktionieren. Das wird scheitern. Sondern mein ganzes Leben gehört Jesus. Ich muss neu starten mit ihm und ihm alles hinlegen. Nicht so, ich habe schon 12 Kinder im Haus, jetzt kommt da noch einer, der will einziehen. Gut, gucken wir, ob wir im Keller noch irgendwo ein Kämmerchen finden. Nein, es wird alles neu verteilt. Es wird alles neu angeschaut. Sag, brauchst du das überhaupt? Willst du das behalten? Komm, tu das mal weg. Sortier dein Leben anders. Und das klingt viel krasser und ist es vielleicht auch, aber letztlich ist es viel leichter, wenn du versuchst, gleichzeitig am Steg und im Boot zu sein. Weil dann wirst du, wenn du dich darauf einlässt, und das ist das Fiese bei Jesus, du lernst es immer erst, wenn du dich darauf einlässt, dann verstehst du es wirklich. Dann wirst du merken, was er sagt. Nämlich, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn du dich ganz darauf einlässt, wenn du mir alles gibst, dann wirst du erleben, wie ich dich segne. Jesus, wir danken dir, dass du es bist, der uns ruft. Und wir kennen dich ja und wir sehen, wie du handelst, wie du Menschen begegnest, wie du liebst, wie du mitleidest mit den Armen, wie du dich selbst hingibst. Du redest nie vom hohen Ross. Du verteilst nicht irgendwelche Ratschläge, die du selber nicht befolgst. Sondern du gibst dein Leben hin aus Liebe. Und dann sagst du, komm mit, mach das Gleiche. Und das ist der beste Weg, den es gibt. Auch wenn er uns Angst macht. Wenn wir nicht wissen, was die Zukunft bringt. Das ist der beste Weg, den du hast. Und den irgendjemand hat. Dicht an dir, in deinen Fußspuren. Und ich danke dir, dass du uns rufst in die Gemeinschaft mit dir. In deiner Gegenwart zu sein, auf deinem Weg.